Buch der Sprüche. Wir machen heute keine neue Predigtreihe über das Buch der Sprüche. Ich habe einfach das so drunter geschrieben, weil ich heute eine Predigt über ein Kapitel aus den Sprüchen machen werde. Und deswegen die Einladung zum Aufschlagen von Sprüche 8. Die Sprüche findet ihr nach den Psalmen und vor den Predigern. Da sind die Sprüche eingebettet. Ja. Und damit du noch ein bisschen Zeit hast zum Aufschlagen, werde ich vorher noch beten. Danke, Herr, dass du da bist. Danke, dass wir Grund haben zu danken und dass du gegenwärtig bist jetzt hier in unserer Mitte. Danke, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass wir uns mit deinem Wort beschäftigen dürfen, in deinem Wort leben dürfen. Und bitte rede du jetzt zu uns und in unser Herz. In Jesu Namen beten wir das. Amen. Warum auf einmal Sprüche? Wir greifen ja jetzt im Sommer Themen und Texte auf, die wir Anfang des Jahres bei einer Gemeindestunde einmal abgefragt haben. Und da ist auch der Wunsch vorgekommen, einmal etwas aus den Sprüchen. Wir haben vor Jahren oder Jahrzehnten einmal eine Predigtreihe aus Sprüche gemacht. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann lasse ich mich darauf ein. Sprüche 8. Warum Sprüche 8? Weil es einfach spannend ist. Das werden wir sehen. Ja. Wir leben ja in einer lauten Welt, wo viel passiert, viel Action, überall rufen Stimmen, die uns etwas erklären wollen, wie das Leben funktioniert, die Werbung, soziale Medien. Einige sehen sogar Zweifel und Ängste. Dann die Frage, wer bin ich überhaupt, warum, was ist der Sinn, was hält mein Leben zusammen? Wo finden wir Orientierung? Welche Ausbildung soll ich machen? Welchen Weg soll ich gehen? Welchen Beruf soll ich wählen? Welchen Partner soll ich wählen? Also das sind Fragen, Fragen über Fragen, die uns begegnen. Und wie reagieren wir drauf? Wie entscheiden wir? Ja? Und ich habe nachgeschaut, jeder Mensch trifft am Tag, was glaubt ihr, wie viele Entscheidungen? Was schätzt ihr? 1000, 20, 80.000, 18.000, 10.000, zwischen 20 und 35.000. 20.000 bis 35.000. Nicht mehr. Und dann nicht. Nein, warum? Also das sind jetzt nicht alles so wichtige Entscheidungen, wie ich vorher die Fragen erklärt habe, sondern da zählen auch viele Mikroentscheidungen, unbewusste Entscheidungen. Wenn ich den Zeigefinger biege, brauche ich mir jetzt nicht lange überlegen. Ja, das sind unbewusste Entscheidungen. Damit mein Verdauungstrakt funktioniert, brauche ich jetzt auch nicht viel überlegen. Aber es sind viele Entscheidungen, die einfach getroffen werden. Und da ist Weisheit wichtig. Ja? Und warum auf Gottes Weisheit einlassen? Ja, es gibt ja Weisheit, die man sagt, ja, der hat die Weisheit mit dem Löffel gefressen, ja, wenn einer gescheit daherredet. Aber Weisheit ist nicht das Gleiche wie Wissen. Wissen kann ich mir aus Büchern, aus Lexika, vielleicht sogar mit der KI, wobei da auch vieles falsch ist, holen. Aber Weisheit ist was anderes. Und das wollen wir heute ein bisschen uns anschauen. Es wird keine Themenpredigt, ich möchte eine Textpredigt mit euch machen, eine Textauslegung. Deswegen ist wichtig, wenn du den Bibeltext vor dir hast, wenn es zu viel wird, lies es einfach zu Hause noch zwei, dreimal nach, weil der Text gibt viel her. Und Sprüche 8 handelt genau über Weisheit. Ja? Ich möchte den Text Schritt für Schritt durchgehen, nicht alles auf einmal jetzt vorlesen, sondern der Text will uns ermutigen, dass wir Gottes Weisheit einerseits kennenlernen und uns auf sie einlassen. Ja? Und wir wundern uns vielleicht, warum wir jetzt bei den Liedern vorher nicht so viel über Weisheit gehört haben. Das hat einen bestimmten Grund. Ja, die Evi hat den Predigtext schon gewusst. Aber der Grund, der kommt dann. Ja. Aber es soll uns begeistern, einfach diese Dankbarkeit, wie wir schon gehört haben, und ja, diese Freude wieder in Jesus zu finden, neu begeistern. 5 Punkte, die uns motivieren sollen, uns auf die Weisheit einzulassen. Nämlich, lass dich auf die Weisheit ein. Ja, das ist einmal eine Aufforderung. Und 5 Gründe, warum das wichtig ist, die uns der Schreiber, nämlich Salomo, ist der Autor, ja, der König Salomo, der das Buch der Sprüche geschrieben hat. Und er beginnt in den Versen 1 bis 11, beginnt er mit einem Aufruf: Hört doch, wie die Weisheit ruft, wie die Einsicht ihre Stimme erhebt. Sie steht an den Straßen, dass jeder sie sieht. Sie hat sich an den Kreuzungen gestellt, sie hält sich an den Stadttoren auf und ruft an den Eingängen laut. Euch, ihr Leute, lade ich ein, an alle Menschen wende ich mich, ihr Anfänger lernt, was Klugheit ist, ihr Tagträumer werdet endlich wach. Hört zu, ich gebe euch einen wertvollen Rat, die Wahrheitsliebe öffnet mir den Mund, was ich sage, ist nichts als die Wahrheit, denn ich verabscheue Gesetzlosigkeit, all meine Worte sind recht, keins davon ist hinterlistig und falsch, dem Einsichtigen sind sie alle recht und dem, der sie verstehen will, klar. Sucht meine Unterweisung und nicht Silberschmuck, nehmt Erkenntnis lieber an als reines Gold, Weisheit ist besser als kostbare Perlen, alle Juwelen ersetzen sie nicht. Lass dich auf die Weisheit ein, weil sie dir die Wahrheit sagt. Das möchte ich im ersten Grund sozusagen nennen. Das heißt, die Weisheit ruft hier öffentlich, ja, auf den Straßen, an den Stadttoren, öffentlich. Ja, nicht irgendwo im Hinterhof, im stillen Kämmerlein, sondern die Weisheit ist öffentlich. Sie ist nicht irgendwo im Verborgenen, kein Spezialwissen, das nur Eingeweihten gegeben ist. Sie ist offen und transparent. Und so wendet sich Gottes Weisheit an uns. Und sie lädt uns ein. In 1. Korinther 1 schreibt Paulus in den Versen 21 bis 25, denn obwohl die Welt von Gottes Weisheit umgeben ist, hat sie mit ihrer Weisheit Gott nicht erkannt. Und darum hat Gott beschlossen, alle zu retten, die seiner scheinbar so törichten Botschaft glauben. Da ist die Weisheit und die Torheit, ja, es ist ein enger Grat. Ja. Die Juden wollten Wunder sehen, die Nichtjuden suchen Weisheit. Aber wir verkünden, dass gerade der Gekreuzigte der von Gott versprochene Retter ist. Da beginnt schon Paulus auch von der Weisheit zu Jesus hin an Bogen zu ziehen. Ja? Für die Juden ist das ein Skandal, für die Nichtjuden eine Dummheit. Aber für die, die Gott berufen hat, Juden oder Nichtjuden, ist der gekreuzigte Christus Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das heißt, Jesus ist Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das ist schon mal ein wichtiger Schlüssel im 1. Korintherbrief. Aber die Weisheit steht im Wettstreit mit anderen. Eben in Sprüche 9, wenn wir dann weiterlesen, wird auch die Torheit oder Dummheit, könnte man sagen, genannt. Und alle möglichen Meinungen, die eben auch auf uns einprasseln, die unser Interesse wecken wollen, unsere Aufmerksamkeit, die uns ansprechen wollen. Aber die Weisheit ruft uns zu. Die Frage ist, hören wir? Haben wir unser Ohr offen? Oder lassen wir uns ablenken? Ihr Leute, ich lade euch ein, alle Menschen, an alle wende ich mich, Vers 4. Ihr Anfänger lernt, was Klugheit ist. Ihr Tagträumer werdet endlich wach. Also wirklich ein Appell, ein Aufruf. Warum sollen wir hören? Warum sollen wir gerade auf die Weisheit hören? Wenn es doch noch so viele andere Stimmen rundherum gibt. Weil die Weisheit die Wahrheit sagt. Hört zu, Vers 6, ich gebe euch einen wertvollen Rat. Die Wahrheitsliebe öffnet mir den Mund. Das heißt, die Weisheit liebt die Wahrheit und nur deswegen kann sie reden. Die Torheit sagt uns vielleicht, was wir hören wollen und die bestätigt uns vielleicht. Die Weisheit sagt uns, was wir hören müssen. Vers 7, was ich sage, ist nichts als die Wahrheit, denn ich verabscheue Gesetzlosigkeit. Das heißt, die Weisheit hat Wahrheit im Programm. Und das ist ganz, ganz wichtig. Wollen wir das hören? Auch wenn es manchmal weh tut oder ungut ist? Oder willst du nur das hören, was jetzt angenehm ist, was du gerne hören möchtest? Denn wenn es wirklich drauf ankommt, dann will man schon die Wahrheit wissen, oder? Dann will man schon dem Thema, dem Problem an den Grund gehen. Das ist wie bei einem Arzt, wenn man eine Untersuchung macht. Da wollen wir ja auch nicht, dass uns der irgendwie Honig ums Maul schmiert und irgendwie um einen Brei herumredet und nicht klipp und klar sagt, das ist die Diagnose. Auch wenn es weh tut, aber die Wahrheit ist wichtig. Ja? Dann ist wichtig, wenn man eben klar mit dem konfrontiert wird. Deswegen lass dich auf die Weisheit ein, weil sie dir die Wahrheit sagt. Triff hier eine Grundsatzentscheidung. Ja, ich will auf die Weisheit hören. Die ruft. Ja? Und die ruft, wenn wir die Bibel aufmachen. Ja, das ist das Schöne. Wir haben die Schrift, wir haben die Bibel, wir brauchen sie nur aufmachen und wir haben Weisheit und Wahrheit. Triff die Entscheidung. Und Jesus Christus, der die Weisheit verkörpert wie kein anderer, er will unser dein Herr sein. Und was er sagt, sein Wort soll maßgeblich für mich sein. Im 1. Korinther schreibt Paulus auch, wir predigen Christus als Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Ja, Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Lass dich auf Gottes Weisheit ein, weil sie dir die Wahrheit sagt. Das ist der erste Grund, warum es wichtig ist. Der zweite Grund, lesen wir in Vers 12 bis 16. Ich, die Weisheit, bin mit der Klugheit im Bund. Ja? Durch Umsicht finde ich Erkenntnis und Rat. Jahwe zu ehren heißt, Böses zu hassen. Ja, ich hasse Hochmut und Stolz und unrechtes Tun und einen Mund, der die Worte verdreht. Bei mir ist Hilfe und Rat. Ich habe Einsicht und habe auch Macht. Könige regieren durch mich und Herrscher entscheiden gerecht. Durch mich versehen die Oberen ihr Amt, die Vornehmen und die Verwalter des Rechts. Lass dich auf die Weisheit ein, weil sie dir hilft, ein rechtes Leben zu führen. Die Weisheit, wie wir da lesen, hat bestimmte Eigenschaften. Sie ist mit der Klugheit im Bund. Sie hasst Hochmut, sie hasst Stolz, sie hasst unrechtes Tun. Sie hasst einen Mund, der die Worte verdreht. Und die Weisheit hat Hilfe und Rat mit im Gepäck sozusagen. Sie hilft mir in der Entscheidung. Sie ist eine Helferin, wenn man so will. Welcher Weg ist der gute? Welchen soll ich gehen, den linken oder den rechten? Beispiel, du wirst Teil eines Konflikts, egal ob jetzt in der Arbeit, in der Familie, in eine Diskussion entsteht, was sollst du jetzt tun? Wie entscheidest du? Ja? Wie gehe ich damit um? Ich glaube, die Situation kennen wir. Hält man sich heraus? Diskutiert man mit? Ja? Oft entstehen beim Mitdiskutieren oft eher Worte, die dem Ganzen nicht so förderlich sind. Aber irgendwie sollte ich doch was dazu sagen. Was sage ich dazu? Und die Fragen stellen wir uns auch als Christen, weil Konflikte können schnell auftreten. Und wir haben mit normalen Menschen zu tun meistens. Aber die Frage, wie ich mich verhalten soll, da ist schon Weisheit gefragt. Und wenn ich mich einlasse auf Gottes Weisheit, dann ist es wichtig, dass ich weiß, dass sie mir hilft, ein rechtes Leben zu führen. Und das Schöne ist jetzt, und das begreifen wir, wenn wir den Text immer mehr und tiefer hineintauchen, dass diese Weisheit eine Person ist. Ja? Weil wir lassen uns nicht nur auf Gottes Weisheit ein, wir lassen uns auf Gott selber ein, wir lassen uns auf seinen Sohn Jesus Christus ein. Und darum geht es eigentlich. Ja? Das heißt, wir können uns auch fragen in solchen Entscheidungen, was würde Jesus machen in der Situation? Wie würde er jetzt reagieren? Wie hätte er jetzt entschieden? Ja? Wir wissen, wie Jesus gelebt hat. Wir lesen das in den Evangelien. Wir dürfen ihn kennenlernen. Wir dürfen sogar eine persönliche Beziehung zu ihm haben. Sonst hätte man nicht so persönlich beten können wie vorher. Und dann können wir zum Beispiel auf die Frage, ist es wirklich die gute Entscheidung, diesen Konflikt weiter anzuheizen, ja, auch wenn ich mich verletzt fühle, da irgendwie weiterzutreiben. Und da gibt uns die Weisheit Entscheidungshilfen. Und der König Salomo, der das geschrieben hat, das Buch der Sprüche, der hat nicht nur einmal Gott um Weisheit gebeten. Der hat das öfter gemacht. Und das Schöne ist und das Spannende ist, und das kommt im Alten Testament schon vor, dass Jesus selbst diese Weisheit verkörpert. In Jesaja 11, ganz eine bekannte Stelle, die Verse 1 bis 2, schreibt der Prophet Jesaja, und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais. Ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Das lesen wir oft vor Weihnachten im Advent. Aber da kommt es auch schon vor, auf ihn, auf diesen Spross, ja, aus dem Stumpf Isais, aus der Linie Davids, kommt dieser König und auf ihn ruht der Geist der Weisheit und des Verstandes. Das ist Jesus. Da wird schon auf Jesus hingedeutet, hunderte Jahre vorher. Und das ist spannend. Ja. Lass dich auf die Weisheit ein, weil sie dir hilft, ein rechtes Leben zu führen. Lesen wir weiter. Die Verse 17 bis 21. Ich liebe, die mich lieben, und die mich suchen, finden mich. Ich biete Reichtum und Ehre, bleibendes Gut und gerechten Lohn. Was ihr von mir bekommt, ist besser als das reinste Gold und wertvoll als das erlesene Silber. Ich gehe den Weg der Gerechtigkeit, und zwar mitten auf der Straße des Rechts. Denen, die mich lieben, gebe ich, was bleibt, und ihre Häuser fülle ich. Lass dich auf die Weisheit ein, weil dir das einen Lohn verheißt. In den Versen geht es darum, wie die Weisheit dich beschenken möchte. Ja? Wer mich ehrt, wer mir folgt, wer sich auf mich einlässt, dem werde ich das vergelten. Wer sich auf Gottes Weisheit einlässt, wird einen Lohn bekommen. Hier erinnern wir uns wieder, Jesus redet in den Evangelien auch vom Lohn der Nachfolge. Wer sich auf Jesus einlässt, wer ihn nachfolgt, wird einen Lohn bekommen. Ja, also wieder die Parallele. Wichtig ist, es wird kein Wohlstandsevangelium gepredigt. Das heißt, ja, wenn du dich darauf einlässt, wird es dir gut gehen. Immer, du wirst keine Probleme haben. Das ist falsch. Wir brauchen Weisheit. Auch wenn es Probleme gibt, auch wenn es Krankheit, auch wenn es Not gibt. Genau das ist es, worum es geht. Was hier verheißen wird, ist bleibendes Gut, ein gerechter Lohn. Wichtig ist, was am Ende bleibt und nicht was vergeht. Deswegen kommt es hier so deutlich raus. Es geht um bleibendes Gut und gerechten Lohn, Vers 18. Und am Ende unseres Lebens wird sich's auszahlen und auch im Laufe des Lebens, dass wir uns der Weisheit anvertraut haben. Ja? Und auch im Laufe des Lebens, eben bei Entscheidungen ist es wichtig, wie wir schon gesagt haben, von Gottes Weisheit leiten und prägen lassen. Und das verändert dich. Das verändert uns. Und du wirst zu einem Menschen, du wirst zu einem Christen, der vertrauenswürdig ist, der Zeuge ist von Jesus im Alltag, wo die anderen denken, aha, warum ist der eigentlich so? Warum handelt der so? Warum redet der so? Oder warum redet der nicht so? Gewisse Dinge. Wenn du dich von Gottes Weisheit leiten lässt. Auch wenn es zwischendurch anstrengend ist und Herausforderungen gibt. Wichtig ist, dass wir aufs Ziel schauen. Ja? Und auch dieser gerechte Lohn ist das Ziel. Das ist wie, wenn man am Berg geht, hat man ein Ziel. Das Ziel ist der Gipfel. Ja, und nicht, dass man vorher umdreht, außer das Wetter schlägt um. Aber man hat ein Ziel. Wenn man in der Ausbildung ist, in der Schule, dann ist das erste Ziel oft die Matura. Und dann gibt es das nächste Ziel. Ja, man hat immer wieder Ziele im Leben, Etappen, die man verfolgt. Bei Sportlern ist das sowieso, ohne Ziel erreicht man nichts. Und mit Jesus zu leben, das ist es. Das ist kostbarer, schreibt Salomo hier, als alle Schätze der Welt. Ja, er meint hier Gold, Silber, Perlen, alles zusammen. Diese Weisheit, nämlich in Person, mit ihr zu leben, ist kostbarer als alles in der Welt. Das soll die Nummer 1 Priorität in unserem Leben sein. Im 1. Korinther Kapitel 9, Vers 24 schreibt Paulus, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber einer den Preis empfängt? Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, ist enthaltsam in allem. Jene freilich, damit sie einen vergänglichen Siegeskranz empfangen, wie wir einen unvergänglichen. Da redet auch Paulus von diesem Lohn. Ja? Lass dich auf die Weisheit ein, weil sie dir einen Lohn verheißt. Lass dich motivieren, dran zu bleiben. Dran zu bleiben, auch wenn es Herausforderungen gibt. Ja? Auch wenn es Nöte gibt, Probleme. Und das Spannende ist, dranbleiben hilft. An ihm dranbleiben ist wesentlich. Dann geht es weiter, die Verse 22 bis 31. Bevor alles anfing, besaß mich Jahwe, Gott. Jetzt schaut der Schreiber zurück noch einmal in der Geschichte, bevor alles anfing, vor der Schöpfung, vor seinen Werken, vor aller Zeit, schon ewig war ich eingesetzt, von Anfang an, noch vor Beginn der Zeit, Vers 23. Als noch keine Meere waren, wurde ich geboren. Als es noch keine wasserreichen Quellen gab, noch vor den Hügeln kam ich zur Welt. Die Berge waren noch nicht eingesetzt. Die Erde hatte er noch nicht gemacht, das feste Land und seine Felder. Als er den Himmel wölbte, war ich dabei. Als er den Kreis des Horizonts abmaß über dem Meer, als er die Wolken hoch oben zusammenzog und die Quellen aus der Tiefe sprudeln ließ, als er das Meer in seine Schranken wies, die es nicht überschreiten darf, als er die Fundamente der Erde abmaß, da war ich als geliebtes Kind bei ihm. Ich war seine Freude Tag für Tag und spielte vor ihm alle Zeit. Ich spielte auf dem Rund seiner Erde. Und es war meine Freude, bei den Menschen zu sein. Lass dich auf die Weisheit ein, um in Frieden in dieser Welt zu leben. Die Weisheit von Ewigkeit her. Die Weisheit, wie wir hier lesen in den Versen 22 bis 31, ist in einer ganz besonderen Beziehung zu Gott. Bevor schon alles anfing. Die Weisheit hat ein Wesen. Ja? Die Weisheit ist eine Person. Und wir merken noch einmal hier, dass was angedeutet wird, was erst im Neuen Testament erklärt wird. Dass eben die Weisheit Christus selbst ist. Dass Gottes Weisheit in Jesus Christus Person geworden ist. Ganz bekannt dafür Johannes 1, Johannes Evangelium Kapitel 1, die Verse 1 bis 2. Im Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott. Das Wort war Gott. Von Anfang an war es bei Gott. Das zeigt auch diese enge Beziehung zwischen Gott, dem Wort, dem Sohn, so wie hier in den Versen 22 bis 31 steht. Und in Johannes 1, Vers 18 steht noch, niemand hat Gott jemals gesehen, nur der eine und einzigartige, der an der Seite des Vaters selbst Gott ist, hat ihn uns bekannt gemacht. Und in Sprüche 8, Vers 30, da geht es auch um dieses geliebte Kind bei ihm. Als geliebtes Kind bei ihm, die Weisheit. Christus selbst steht in Beziehung zu Gott. Und Christus selbst steht in Beziehung zu uns. Die Weisheit ist Christus selbst. Kolosser 1. Wieder ein Paulusbrief, Kolosser 1, die Verse 15 bis 17. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Da geht es um diesen Christus-Hymnus. Christus ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene, der weit über allem Geschaffenen steht. Denn in ihm wurde alles erschaffen, im Himmel und auf der Erde. Das Sichtbare und das Unsichtbare, Thronende und Herrschende, Mächte und Gewalten, alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich in ihm. Vor allem war er da und alles hat in ihm Bestand. Christus, derjenige, der schon vor der Schöpfung immer und ewig bei Gott war und jetzt wieder bei Gott ist und uns den Heiligen Geist geschickt hat, der bei uns ist und in uns lebt. Ja, und das ist, also genial beschreibt nur eine Kleinigkeit davon, möchte ich sagen. Also, ja, also das Wort ist zu mickrig. Ja, das Wort ist zu mickrig. Aber wenn wir hier diese Kolosser 1 Verse mit Sprüche 8, 22 bis 31 vergleichen, sehen wir viele Parallelen. Ja, sehen wir eben, dass die Weisheit Christus selbst ist. Und es ist ein Segen, wenn wir das erkennen. Aber was heißt das für uns? Was heißt das persönlich jetzt? Ja, das können wir lesen, das kann uns jetzt berühren oder kann uns nicht berühren. Aber was heißt das persönlich? Was heißt das für uns? Das heißt nichts anderes, dass Christus der Dreh- und Angelpunkt des ganzen Universums ist. Das hat Salomo schon erkannt und das will Gott, dass wir erkennen. Und das will Gott, dass alle Menschen das erkennen. Nicht nur ein paar wenige Auserwählte, sondern alle. Das soll verbreitet werden, dass Christus der Dreh- und Angelpunkt des ganzen Universums ist. Und wer Jesus Christus kennt, wer sich auf Jesus Christus einlässt, der hat den Friedefürst und der lebt mit ihm. Und da geht es um drei Beziehungen, nämlich die Beziehung zu Gott, die Beziehung zueinander und die Beziehung zur Welt. Ja, diese dreifache Beziehung sozusagen. Und Jesus zeigt uns, wie wir zu Gott kommen können. In Demut und Vertrauen auf das Kreuz, im Vertrauen darauf, dass er für uns, für unsere Schuld, für unsere Verfehlungen, für unsere bewusste Entscheidung, ich habe Gott meinen Rücken gekehrt, und die Entscheidung, ja Herr, ich will mit dir gehen. Jesus lehrt, wie wir in dieser Welt leben sollen, als Verantwortliche, als Haushalter. Jesus lehrt, wie wir mit anderen Menschen umgehen sollen. Jesus lebt es uns vor. Er sagt es sogar in der Bergpredigt, Matthäus 7, Vers 12. Alles, was ihr wollt, dass euch die Leute tun sollen, das tut ihnen auch. Und er gibt für die Umsetzung uns den Heiligen Geist. Das heißt, lass dich auf die Weisheit ein, weil er der Dreh- und Angelpunkt ist. Und er uns dabei hilft, mit diesem Friedefürst, ja, weil er der Friedefürst ist, mit ihm zu leben. Lass dich auf die Weisheit ein, weil sie die Wahrheit sagt, weil sie dir hilft, ein rechtes Leben zu führen, weil dir das einen Lohn verheißt und um in Frieden in dieser Welt zu leben. Und am Schluss, die Verse 32 bis 36, weil sie ewiges Leben verheißt. Da geht es nur Stufen höher. Also wenn man das vorher schon angeschaut hat, die Argumente, ja, es gibt noch ein besseres, nämlich ewiges Leben. Vers 32, nun denn, ihr jungen Leute und auch ihr Älteren, hört auf mich, alle, die mir folgen, sind glücklich zu preisen. Hört auf die Mahnung und schlagt sie nicht in den Wind. Erinnert euch am Beginn, die Weisheit ruft und jetzt ruft sie wieder. Ja, vorher hat sie gerufen an den Straßen, in der Öffentlichkeit und jetzt ruft sie wieder. Hört auf die Mahnung und schlagt sie nicht in den Wind, hört darauf und werdet klug. Glücklich der Mensch, der auf mich hört, der Tag und Nacht vor meinen Türen steht, der in meinem Torweg wacht. Denn wer mich findet, hat Leben gefunden und das Wohlgefallen Jahwes. Doch wer mich verfehlt, schadet sich selbst. Alle, die mich hassen, lieben den Tod. Dazwischen gibt es nichts. Es gibt nur das Leben oder nicht das Leben. Das ist der ewige Tod. Das sagt der Text klar. Aber es geht hier noch einmal darum, dass wir auf ihn hören sollen. Und mit dieser Aufforderung schließt die Weisheit ab. Und wenn wir diese Klarheit hier erkennen, dann erinnert uns das wieder an Jesus. Weil was war Jesus nicht? Nicht klar. Weil er sehr klar war. Ja? Und das war auch Jesu Anspruch. Das heißt, die könnten direkt von Jesus kommen, diese Worte. Willst du den breiten Weg oder willst du den engen Weg? Ja? Lesen wir in den Evangelium. Johannes 3, Vers 36, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Klipp und klar. Wer dem Sohn aber nicht glauben will, wird das Leben nicht sehen. Glauben oder nicht glauben? Leben oder nicht leben? Gottes Zorn bleibt dann auf ihn, sagt Jesus im Gespräch mit Nikodemus in Johannes 3. Ganz ein wichtiger Text. An Jesus, an unserem Verhältnis zu Gottes Weisheit, entscheidet sich alles. Entscheidet sich sogar das ewige Leben. Ob wir ewig bei ihm sein werden. Wie du jetzt zu Jesus, zu Gottes Sohn stehst, entscheidet sich die Zukunft. Das ist gewaltig. Ja? Die Entscheidung liegt jetzt und nicht irgendwann. Ja? Besser triff jetzt die Entscheidung und das ist wichtig. Das kann man versuchen zu ignorieren, wegzuwischen, wie am Smartphone, wegzudrücken, auszublenden. Viele blenden es aus, ja, viele versuchen es mit irgendeinem Lärm zu übertönen, dass sie es nicht hören müssen. Ja, jetzt komm du schon wieder mit dem Jesus, mit dem Evangelium. Ich habe das schon gesagt, ich will es nicht hören. Lass mich in Ruhe. Ja, diese Stimmen kennen wir sicher, vielleicht aus der eigenen Familie, aus der Verwandtschaft, aus Gesprächen. Aber es ändert nichts, weil es Realität ist. Es ist wieder das Beispiel der Krankheitsdiagnose. Wenn du eine schlimme Diagnose kriegst und du ignorierst das, die Diagnose ist die Diagnose. Und wenn es Krebs ist, ein Tumor ist, der sich ausbreitet und dich versucht, es zu ignorieren und auszublenden, das wird an der Situation nichts ändern. Es ist ja dumm. Und genauso dumm und töricht ist es, Jesus, die Weisheit Gottes zu ignorieren. Am Verhältnis zu Jesus, am Verhältnis zu Gottes Weisheit entscheidet sich das ewige Leben. Und wenn wir das als Christen verstehen, motiviert uns das nicht, weiter zu sagen, das weiter zu erzählen, anderen Leuten das teilhaben zu lassen, einfach nur zu erzählen, was füllt mein Leben, was ist mir wichtig, was beschäftigt mich, ja? Wer ist mein Fundament, wer trägt mich durch, wer gibt mir Frieden, wer gibt mir Hoffnung. Wer gibt mir Liebe? Wer gibt mir einen Wert? All diese Dinge sind es, die als Nachfolger Jesu wir von ihm bekommen. Wenn wir sagen im Vertrauen, Herr, ich vertraue dir, ich glaube dir, ich setze mein Vertrauen auf dich, ich kehre um von meinem alten Weg und möchte mit dir leben. Weil nicht mehr ist es, Kind Gottes zu werden. Es ist so oft so schwierig, weil es so leicht ist. Das ist meine Erklärung. Ich kann nicht anders. Ja, es ist so schwierig, weil es so leicht ist. Ja, weil es so einfach ist, ist es für viele so schwierig. Aber das Schöne ist, wir dürfen es trotzdem und umso mehr weitersagen. Wer ist diese Weisheit? Wer ist diese Person, die du kennenlernen solltest? ja, die du kennenlernen kannst in den Evangelien. Beginn mit Johannes, ja, oder mit Lukas, mit einem Evangelium zu lesen. Setz dich mit jemandem hin und fang einmal an zu lesen. Ein Kapitel, zwei Kapitel und dann bet dafür. Bet für die Person und es wird was passieren. Am Verhältnis zu Jesus entscheidet sich das ewige Leben. Lass dich auf die Weisheit ein. Ich glaube, das soll uns Geschmack machen, uns noch mehr einzulassen. Und das Schöne ist, wie man aus diesem Text im Alten Testament, ja, Sprüche, okay, Sprüche, viele spannende Verse, da geht es ja dann noch weiter, ja, aber wie man aus dem Alten Testament Jesus sieht, wie man im Alten Testament Jesus sehen kann. Und das war für mich so spannend, dass ich mir gedacht habe, das möchte ich mit euch teilen, das möchte ich euch mitteilen, das, auf das wollen wir uns einlassen. In Jesus begegnet uns diese göttliche Weisheit. Leben wir in ihm, leben wir mit ihm, machen wir das in der nächsten Zeit bewusst, gemeinsam und im Alltag. Amen.